Stadtradar. Der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Die Kunst- und Kreativwirtschaft ist eine wichtige Säule der urbanen Transformation und auch in der neuen Leipzig-Charta ist ganz klar formuliert, Kultur steht im Zentrum jeder nachhaltigen Stadtentwicklung. Unumstritten war diese Form der Stadtentwicklung in den vergangenen zwei Jahrzehnten allerdings nicht immer. Zum einen, weil die Verquickung von Kultur und wirtschaftlichen Interessen immer auch so ein Geschmäckle hat. Zum anderen, weil sich viele Akteure, die den Weg für gewinnbringende Unternehmen bahnten, zum Beispiel durch schnell wachsende Start-ups, dann verdrängt wurden. Dieses Spannungsfeld wollen wir in der heutigen Ausgabe von Stadtradar, der Debattenpodcast, ausloten und fragen, wie können Kunst- und Kreativwirtschaft gemeinwohlorientiert Stadtentwicklung? Wie lassen sich diese Entwicklungen beeinflussen? Inwieweit wirkt Kultur auch inklusiv? Ich bin Marietta Schwarz und meine Gäste sind heute Dr. Matthias Rauch, lange Jahre in der Mannheimer Musikwirtschaft tätig, inzwischen Leiter des Bereichs kulturelle Stadtentwicklung und Kultur- und Kreativwirtschaft bei Next Mannheim, das sich selbst als, Zitat, Start-up-Ökosystem für urbane Innovation bezeichnet. Was damit genau gemeint ist, das lassen wir uns gleich erklären. Erstmal herzlich willkommen, Herr Rauch.
Hallo, freue mich.
Und Till Hasbach, Gründer von Playful Business und Moonshot The Innovation Game. Er ist Unternehmer der Kreativwirtschaft, der spielerische Maßnahmen zur Problemlösung entwickelt und er war auch Mitarbeiter des Kompetenzzentrums Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes, wo er zum Beispiel Kreativlabore aufgebaut hat wie Insights. Herr Hasbach, auch Sie heiße ich ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich würde mit Ihnen beiden zunächst gerne mal so eine Begriffsdefinition vornehmen. Was genau ist es denn überhaupt, die sogenannte Kultur- und Kreativwirtschaft? Sind es alle Bereiche jenseits von, städtischen Bühnen, öffentlichen Sport- und Spielstätten, Museen und Bibliotheken? Also alles das, was nicht aus Steuermitteln finanziert ist?
Ja, mehr oder weniger, wenn ich anfangen darf. Also wir sprechen von 11 Teilmärkten in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Das sind 9 kulturwirtschaftliche Märkte. Das ist der Architekturmarkt, der Buchmarkt, die darstellenden Künste, die Designwirtschaft, die Filmwirtschaft, der Kunstmarkt, die Musikwirtschaft, der Pressemarkt und die Rundfunkwirtschaft. Und wir sprechen noch von 2 Kreativwirtschaftsmärkten, nämlich dem Werbemarkt und der Software- und Games-Industrie. Alle Unternehmen, die in diesen Teilmärkten aktiv sind und wirtschaftend arbeiten, sind kultur- und kreativwirtschaftliche Unternehmen und von denen sprechen wir, wenn wir Kultur- und Kreativwirtschaft sagen.
Das ist auf jeden Fall die klassische Definition, wie sie seit ungefähr 10 Jahren jetzt auch hier in Deutschland Einzug erhalten hat. Es gibt einen spannenden Teilmarkt, den der Herr Rauch jetzt noch nicht gesagt hat, und das ist der sogenannte sonstige Markt, wirklich explizit angemerkt, der im Prinzip auch dafür steht, dass sich viele Berufe nicht mehr im Vorfeld planen lassen und auch viele Geschäftsfelder. Gerade im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft gibt es viele Überschneidungen, gibt es auch eine Offenheit dafür, dass irgendwie neue Branchen dann auch entstehen und das ist damit letztendlich gemeint. Also auch alles, was sich nicht definieren lassen kann, wo man aber gleichzeitig sagt, das ist natürlich Kreativwirtschaft, aber passt jetzt in keinen anderen der Bereiche rein.
Können Sie mal ein Beispiel sagen?
Stellen Sie sich vor, es gibt eine Kooperation, ich mache jetzt mal was aus, im Bereich Raumfahrt und Kunst. Und da wird dann im Zweifelsfall wirklich was projiziert an den Welthimmel. Das ist gar nicht so absurd letztendlich, wenn man sich gerade anguckt, was Herr Elon Musk letztendlich macht. Klar ist das auch im Bereich der Raumfahrt anzuordnen, auch Kunst, aber es ist natürlich auch eine Zwischenbranche. Und ich glaube, da sieht man schon, wenn man 1 und 3 oder also wenn man unterschiedliche Dinge zusammenführt, dann entstehen da neue Branchen sehr, sehr schnell draus. Und das ist dann auch irgendwo die Kraft der Kreativwirtschaft.
Ja, und wahrscheinlich will ja kaum ein Wirtschaftsunternehmen noch auf eine Zusammenarbeit mit Kreativen und mit Kultur verzichten, oder?
Ja, kommt drauf an. Es braucht manchmal schon ein bisschen Überzeugungsarbeit tatsächlich, vor allem wenn man in ganz andere Branchen oder Sektoren geht. Da ist es nicht gleich offensichtlich, warum man mit einem Designer oder mit einem Künstler arbeiten sollte. Aber das hat natürlich total viele Mehrwerte. Also wir sprechen ja in dem Bereich von sogenannten Cross-Innovation-Prozessen oder Projekten, wo wir ganz gezielt versuchen, Kultur und Kreativwirtschaft in den Dialog mit anderen Branchen und Sektoren zu bringen, weil wir davon überzeugt sind, dass hier ganz große Potenziale liegen und natürlich auch Innovation gefördert werden kann über diesen bewusst interdisziplinären Austausch.
Potenziale, aber auch eine Menge Geld. Ich habe jetzt mal nach Zahlen geguckt, 174 Milliarden Euro Umsatz waren es im Jahr 2019 und fast 260.000 Unternehmen zählen dazu. Also das ist ja eine unglaublich große Menge und eine unglaublich hohe Summe an Geld. Also ist das auch ein Markt, der enorm gewachsen ist in den letzten 10, 20 Jahren?
Er ist enorm gewachsen. Ich glaube gar nicht so viel mehr als der Markt der Gesamtwirtschaft. Aber wenn man sich die Bruttowertschöpfung anguckt, dann ist die Kreativwirtschaft ungefähr bei 3%. Was erstmal nicht so viel klingt, ist dann aber fast so viel wie die Automobilwirtschaft in Deutschland. Und es ist mehr als die Petrochemiewirtschaft letztendlich in Deutschland. Also das zeigt schon, welchen Stellenwert die Kultur- und Kreativwirtschaft hat. Sie besteht halt aus extrem vielen kleinen Akteuren, dass man sie gar nicht so richtig sieht und nicht so wahrnimmt über die großen Marken.
Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, die Kultur an sich gehört ja zur DNA einer jeden Stadt. Die Kulturwirtschaft hingegen ist ja eher so eine neuere Erfindung, kommt aus dem angloamerikanischen Raum. Tony Blair hat 1997 die Creative Industries zur Zukunftsbranche der Wirtschaft erklärt. Manche haben es dann zugespitzt zu so einem Begriff wie aus Kreativität Kohle machen. Und das hat ja auch seit jeher die Kulturpessimisten auf den Plan gerufen. Also wo stehen wir denn da heute, 25 Jahre später, Herr Rauch?
Also ich sehe da keinen prinzipiellen Widerspruch zwischen Kultur und Wirtschaft. Insbesondere, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass jegliches kulturelles oder kreatives Schaffen ja immer auch eine wirtschaftliche Komponente hat. Es geht aus unserer Sicht darum, die Akteure und die Unternehmen in diesem Bereich zu unterstützen, mit ihrer Arbeit Wertschöpfung zu betreiben. Und es gibt ja Bereiche innerhalb der Kultur, die Förderung benötigen, um ihre Arbeit zu machen. Und das ist auch gut und richtig so. Also wir denken beispielsweise an die Museen oder die Theater, die öffentlich getragen und auch öffentlich gefördert sind. Aber es gibt eben auch Kulturbereiche, die freiwirtschaftend agieren. Und ich glaube, diese Unterscheidung zwischen geförderter und nicht geförderter Kultur im Sinne von einer wertenden Dimension ist aus meiner Sicht überholt. Wir haben ja oft dieses, sagen wir mal, was ja auch in Förderlogiken eingeschrieben ist, dass wir auf der einen Seite das vermeintlich gute, wahre und schöne haben und auf der anderen Seite die, sagen wir mal, knöchelhohe Dienstleistung, die immer mit einer gewissen Trivialität abgetan wird, auch was sozusagen die Ästhetik an sich angeht. Aber ich glaube, dass die ästhetischen Erfahrungen, die ich über kulturwirtschaftliche Erzeugnisse haben kann, vergleichbar sind mit Erzeugnissen, die in der geförderten Kultur stattfinden. Also ich will dafür plädieren, diese Unterscheidung in der Wertung zu relativieren, beziehungsweise mal zu schauen, welche ästhetischen Erfahrungen können denn überhaupt gemacht werden mit den unterschiedlichen Erzeugnissen.
Ich glaube, das Problem war ja auch, dass, also ich denke jetzt zum Beispiel mal an Berlin, die Zeit der temporären Nutzungen, so die Nullerjahre, dass da eben auch diejenigen etwas in Wert gesetzt haben, einen Stadtraum zum Beispiel, der dann von anderen Wert geschöpft wurde und diejenigen, die sozusagen die Sache erst urbar gemacht haben, verdrängt wurden. Also das ist ja so der alte Vorwurf, dass diejenigen sich bereichern, die eigentlich sowieso schon genug haben und diejenigen, die es nötig hätten, dann sozusagen auf der Strecke bleiben.
Das ist ehrlicherweise ein Problem. Das ist zwar eine Logik, die es schon ganz lange gibt und natürlich auch nicht nur in Berlin und auch nicht nur in Zeitz. Vielleicht auch nochmal spannend zu gucken, wie das in so einer Stadt aussieht. Ja, das ist ein klares Problem und gleichermaßen ist dem ganz schwierig, was entgegenzusetzen, weil natürlich dann die großen Player, die großen Investoren dann immer natürlich noch mehr, ja, zum richtigen Zeitpunkt, sag ich jetzt mal, einsteigen können, an der Aufwertung mit profitieren und dadurch natürlich dann auch so einen, ja, so eine Migration weg in andere Bereiche dann auch Gentrifizierung dann auch verstärken, ja.
Ja, wo Sie es gerade erwähnt haben, Till Hasbach-Zeitz. In dieser Stadt waren Sie tätig, eine Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, die massiv an Einwohnern verloren hat nach dem Mauerfall. Und dort haben Sie so ein Kreativlabor gegründet. Also es ging darum, einen Transformationsprozess in der Stadt einzuleiten, der ja wohin führen sollte. Also was haben Sie vorgefunden und was sollte daraus werden?
Ja, ganz spannend, vielleicht nochmal zwei Sätze zu Zeitz, weil das ein wirklich besonderer Fall ist. Die Stadt hat ihre Blüte in den 50er, 60er mit knapp 50.000 Einwohnern und ist jetzt bei unter 30.000 Einwohnern. Das muss man sich mal so vorstellen, jedes vierte Haus in der Stadt Zeitz steht leer. Also die Stadt mit dem höchsten Leerstand deutschlandweit war es mal lange Zeit lang 2019. Und ja, das ist das Setting, in was wir reingekommen sind. Jetzt war natürlich, was war die Zielrichtung? Es ging gar nicht nur so sehr um die Stadt Zeitz. Es brauchte aber natürlich einen Raum, um zu zeigen, wie kann dieser Strukturwandel in der Region nach der Wende ja dann auch nochmal, der die Stadt nochmal zusätzlich getroffen hat, wie kann der aktiv gestaltet werden? Wie können Initiativen aus der Stadt, aus der Region, aber auch ganz deutschlandweit gefördert werden, die sagen, wir gehen da jetzt hin. Ja, wir wollen da jetzt Wandel stiften. Und das tun wir ganz praktisch mit Projekten, mit Unternehmen, die wir dort ansiedeln.
Ja, wie stiftet man Wandel?
Wenn ich das jetzt...
Wie machen Sie das, Herr Haspers? Sie haben ja so eigene Strategien anscheinend.
Anscheinend schon. Also wir haben dort wirklich einen, und das muss man sagen, wirklich einen kleinen Impuls gesetzt. Und mehr konnten wir auch gar nicht machen, weil es passieren schon ganz viele Dinge. Wir haben uns eingemietet in die Nudelfabrik. Das ist ein Kreativquartier, was gerade im Aufbau ist. Und haben dort dann 6 Teams aus Deutschland, aber auch 3 Teams davon waren aus Sachsen-Anhalt, 2 sogar aus Zeitz selber eingeladen, dort ihre Ideen zu entwickeln. Und ein großer Punkt, warum ich glaube, dass man echt sagen kann, dass das ein großer Erfolg war am Ende, dass dieses Förderprogramm wahnsinnig niedrigschwellig war, wenn es darum ging, wie bewerbe ich mich dafür, wie bekomme ich dann letztendlich auch die Gelder, dass sich dann auch die Leute vor Ort wirklich teilweise dann getraut haben. Weil das ist eins der großen Probleme, gerade wenn man so Regionen, die dann auch abgehängt sind in Teilen, da ist dann viel Misstrauen, gerade gegenüber solcher Initiativen, wo dann gesagt wird, jetzt kommt der Bund und will hier uns ganz mal zeigen, wie eigentlich Wandel funktionieren kann. Man muss ganz niedrigschwellig bei den Leuten sein. Das sagt sich immer so einfach. Das muss praktisch gemacht werden.
Das muss praktisch gemacht werden. Das heißt, da kamen da Teams hin, die haben mal geguckt, was ist denn hier in Zeitz überhaupt los? Was sehen wir an Defiziten und Potenzialen und was kann man daraus machen? Und dann haben die Konzepte entwickelt?
Ja, es ging sogar früher los. Also die haben davor schon Konzepte, grobe Ideen entwickelt. Zum Beispiel, es gab ein Team, das nannte sich Simulated Nature, haben Moospaneele entwickelt und haben gesagt, okay, wir wollen die Insights produzieren lassen und eigentlich erforschen, was wir damit machen können. Als Dämmmaterial, wirklich als auch Luftfilter. Das ist zum Beispiel ein Team, die sind mit einer groben Idee hingekommen und haben da dann sich mit ganz vielen Leuten aus der Chemie, aus der klassischen Industrie dann auch versucht zu unterhalten, mit der Stadt Gespräche geführt und letztendlich dort dann auch einige dieser Paneele dann produziert, um sie dann im Eventbereich einsetzen zu können. Was wichtig war, was essentiell war, ist, dass dann wir als Team, in dem Fall war ich das dann wirklich, 2 Monate, 1,5 Monate im Vorfeld dorthin gezogen bin und ja, mit den Menschen aus der Stadt mich getroffen habe. Ich war an Veranstaltungen da. Also es war ganz wichtig, um erstmal ein Vertrauen aufzubauen, dass die Leute sagen, hey, okay, wir wollen mit diesen aus Berlin stammenden Leuten auch wirklich zusammenarbeiten. Das ist sonst nämlich sehr, sehr schwierig.
Um es nochmal zu verstehen, der kreative Moment ist überhaupt, diese Idee zu entwickeln. Am Ende entsteht etwas, was produziert werden kann, was aber eigentlich direkt mit Kreativwirtschaft gar nichts mehr zu tun hat, oder?
Ja, das kommt auf die Anwendungsszenarien an, würde ich sagen. Also ja, natürlich, der Prozess ist erstmal die Schöpfung dieser kreativen Idee. Aber es geht natürlich auch darum, wie setzen wir die um, wie setzen wir die nachhaltig um. Das kann man auch mit irgendwie großen Plastikuntergründen machen, die letztendlich dann gar nicht gut abzubauen sind. Also da hat sich ein Team aus Architekten, Architektur ist ja auch ein Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft, aus Designern, aber auch wirklich aus Ingenieuren da zusammengetan, um das dann umzusetzen. Es ging dann auch um die Erforschung eigentlich, wo dann die größten Potenziale im Einsatz dieser Paneele sein könnten.
Herr Rauch, Zeitz kann man wahrscheinlich jetzt nicht so ohne weiteres mit Mannheim vergleichen. Sie sind ja ganz lange schon da in der Musikwirtschaft tätig. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich an Mannheim denke und Kreativwirtschaft, muss ich sofort an die Popakademie denken. Also da ist ja in Mannheim auch durch diese Etablierung von Musik ein neues Image entstanden, oder?
Ja, absolut. Also die Stadt hat sich vor fast 20 Jahren jetzt so auf den Weg gemacht zur kreativen Stadt und hat die Kultur und die Kreativwirtschaft auch als Stadtentwicklungsmotor für sich entdeckt. Und das Ganze hatte sehr viel mit unserem jetzigen Oberbürgermeister, dem Dr. Peter Kurz, zu tun, der, glaube ich, als einer der ersten Oberbürgermeister in Deutschland diesen Zusammenhang zwischen Kultur und Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung erkannt hat und dann auch entsprechend konsequent gefördert hat und ein einmaliges Förderkonstrukt auch für die Musik und die Musikwirtschaft in Mannheim etabliert hat, das im vorprofessionellen Stadium anfängt, dann sozusagen in die Ausbildung. In Mannheim kann man eigentlich fast alles studieren, sowohl den gesamten Bereich der Popmusik, aber auch Klassik oder Jazz und dann auch in der Betreuung im professionellen Stadium weitergeht. Ja, also Musik spielt hier eine ganz zentrale Rolle und das lässt sich auch so ein bisschen an einem Stadtteil, dem Jungbusch, ablesen. Die Entwicklung Mannheims, der Jungbusch war, ist ein ehemaliges Hafenviertel, sehr strukturschwach gewesen, hatte alle Probleme, die so ein Problemviertel mit sich bringen, also Kriminalität, illegale Rotlichtmilieus etc. Und dieses Viertel wurde wirklich sehr positiv aus meiner Sicht transformiert über die Ansiedlung von Kultur- und Kreativwirtschaft. Und zwar zum einen über sogenannte Hubs, also Existenzgründungszentren. Das erste war der Musikpark, der fast zeitgleich mit der Popakademie installiert wurde. Und dann 2015 kam das C-Hub, ein weiteres Kreativwirtschaftszentrum, nochmal dazu. Und im Zuge dessen hat sich das Quartier auch zum Nachtkultur- und Nachtökonomie-Viertel entwickelt und ist jetzt deutlich diverser aufgestellt, als es noch vor 20 Jahren der Fall war.
Ja, ich überlege noch, wie man diese beiden Städte vielleicht auch in diesem Transformationsprozess unterschiedlich betrachten muss. Also eine Stadt wie Mannheim, alte Industriestadt, helfen Sie mir, 300.000 Einwohner oder mehr? Also eine Großstadt? Und eine Stadt Zeitz, von der wir gerade gehört haben, noch 30.000 Einwohner. Die Voraussetzungen, da etwas Neues zu schaffen, sind ja auch gänzlich unterschiedlich, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass in Mannheim man da vielleicht auch aus dem Vollen schöpfen kann, während, Herr Hasbach, korrigieren Sie mich gerne, in einer stark geschrumpften Stadt man da schon eher suchen muss, um Potenziale noch zu finden oder auch Menschen, mit denen man zusammen etwas reißt?
Ja, absolut. Man muss suchen, aber man wird auch schnell fündig, weil sich zu jedem Trend auch immer ein Gegentrend entwickelt. Und gerade weil Zeitz dann so sehr in den Nachrichten war 2019, als so die verlorene, die Geisterstadt Deutschland, das Detroit Deutschlands war so lange der Begriff. Ich war selbst mal in Detroit, so ganz stimmt das nicht, aber ich verstehe, warum das gemeint ist, ist natürlich plötzlich Raum so günstig wie nie. Und der zieht dann natürlich auch, wenn man sich guckt, welche Entwicklung jetzt Leipzig durchgemacht hat, auch kreative Menschen aus Leipzig und Region, an denen das dort mittlerweile zu teuer ist, die sagen, das könnte so eine ähnliche Entwicklung nehmen. Das zieht natürlich zum anderen leider dann auch Investoren an, die sagen, wir wollen davon jetzt profitieren, kaufen einfach große Areale auf und lassen die liegen als Investition. Das ist ein großer Wermutstropfen in so einer Entwicklung. Aber ja, es gibt in Zeitz, wenn man sich das Kloster Posa anguckt, kleines Kreativzentrum auf dem Berg. Es gibt die alte Stadtbibliothek, wo auch ein Coworking Space es mal gab. Es gibt jetzt von der Stadt entwickelten Coworking Space. Also es gibt diese kleinen Hubs. Und es ist extrem wichtig, die dann letztendlich zu stützen, weil das natürlich erste Anlaufstellen sind für Leute, die dann aus Leipzig, aus Erfurt, aber auch aus Berlin dort dahin ziehen und sagen, wir wollen hier letztendlich was aufbauen. Wer macht mit?
Das heißt, Sie haben jetzt gerade diesen wichtigen Begriff Raum genannt. Beginnt jedes Nachdenken über Transformation in der Stadt mit der Suche nach verfügbarem Raum? Also, Herr Rauch, würden Sie sagen, dass das auch auf Mannheim zutrifft?
Ich glaube nicht, dass es allein ausschlaggebend ist, der physische Raum, aber es ist unheimlich wichtig, dass es Räume gibt, um überhaupt Menschen zusammenzubringen. Und die müssen auch sozusagen noch vergleichsweise undefiniert oder unkodiert sein, um Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen und Perspektiven aufeinandertreffen zu lassen. Ich glaube, das ist wirklich elementar wichtig. Wir haben in Mannheim immer sehr stark die Erfahrung gemacht, wenn wir Räume geschaffen haben, haben sich fast automatisch und sehr organisch Dinge entwickelt. Und ich glaube, da hat der konkrete Raum tatsächlich sehr viel mit zu tun. Wir sind in Mannheim auch in der glücklichen Lage, dass wir vergleichsweise viel Raum noch haben. Wir auch aktuell Konversionsflächen haben, die entwickelt werden. Das heißt, es entstehen eigentlich gerade noch Stadtteile, die in Summe größer sind als die Mannheimer Innenstadt. Und es ist natürlich ein ganz spannender Prozess zu sehen, welche Rolle hier auch wieder Kultur und Kultur- und Kreativwirtschaft spielen kann.
Was macht man denn, wenn man keinen Raum mehr hat? Also gerade in den großen Städten wird der Raum ja knapp. Ist die notwendige Folge und vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Entwicklung, dass man sich dann vielleicht auf so Städte wie Zeitz stürzt, die Kreativen, weil dort noch Raum verfügbar ist? Oder, also das wäre dann eine sehr positive Sicht der Dinge, dass sich das alles schon selbst reguliert, dass es immer irgendwo Raum verfügbar gibt und dass dort dann auch etwas entsteht, während vielleicht dort, wo der Raum knapp ist, etwas zur Ruhe kommt und vielleicht auch gar nicht mehr so viel entstehen muss?
Das hat ja zur Folge, dass man nichts machen müsste und es wäre ein selbstregulatives System, richtig?
Ja, das wäre so eine provokante Frage. Ist nicht so, Herr Hasbach.
Ich glaube nicht, nein. Nein, weil es reicht dann auch in Zeitz nicht nur, dass dort Raum ist. Wenn alles andere fehlen würde, was es nicht tut, aber wenn alles andere fehlen würde, dann reicht Raum alleine auch nicht. Günstige Mieten, ja, aber wenn dort keine anderen Menschen sind oder dieser Raum dann gar nicht so einfach verfügbar ist, weil der vielleicht schon einfach kaputt ist, sag ich mal, und es sehr viel kosten würde, dann brauchst du natürlich unter anderem, und ich glaube, das ist der zweitwichtigste Faktor neben Raum, ist eine Stadtverwaltung, die bereit ist, so mindestens so kreativ zu denken wie die Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft.
Aber natürlich, wenn man Stadtentwicklung betreiben will, braucht man Verbündete und die braucht man auch in der Stadtverwaltung. Also es braucht Menschen, die, glaube ich, auch mit ungewöhnlichen Ideen umgehen können, die auch mal unbürokratische Wege gehen können. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Handlungsspielräume dann doch da sind und es sehr personenabhängig ist, ob was funktioniert oder nicht. Und wenn man da gute Leute hat, die mit entwickeln, mittreiben, mitdenken, ist es ein unheimlich großer Mehrwert für innovative Projekte im urbanen Kontext auf jeden Fall.
Next, Mannheim ist im Prinzip der, kann man das so sagen, kreative Teil der Stadtverwaltung, der aber ausgelagert ist? Also Sie sind so quasi die kreativen Denker?
Ja, ein bisschen kann man das so sagen. Unser Oberbürgermeister spricht oft von der Produktentwicklung der Stadt. Also wir versuchen, agil und innovativ zu agieren und haben auch andere Möglichkeiten natürlich als die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Ich glaube, Entscheidungsfindungen sind schneller, Kommunikationswege sind ein Tick schneller und wir sind natürlich auch zum Beispiel, was jetzt Ausschreibungen angeht oder so, ein bisschen flexibler als die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Das heißt, wir versuchen auch sehr nah bei den Akteuren immer zu sein. Wir sitzen beispielsweise auch nicht im Rathaus, sondern bei uns direkt in den Communities, also bei den Unternehmen, bei den Gründerinnen und Gründern und auch bei den Kulturschaffenden und versuchen da ganz nah dran zu sein und immer ein Ohr zu haben und auch immer eine offene Tür für jegliche Belange zu haben. Und ich glaube, da ist die Niederschwelligkeit, versuchen wir zu jedem Zeitpunkt herzustellen und immer ansprechbar für Ideen, Anregungen und auch Kritik zu sein.
Und wie groß ist Ihr Team? Also wie groß ist Next Mannheim?
Next Mannheim sind 50 Mitarbeitende aktuell. Wow. Mein Team, was also der Bereich kulturelle Stadtentwicklung und Kultur- und Kreativwirtschaft, sind 8 Personen. Und wir kümmern uns letztlich um alle Kulturschaffenden, um alle Kreativen und machen insbesondere solche interdisziplinären Innovationsprojekte an der Schnittstelle Kunst, Kultur, Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft, aber auch sogenannte Creative Placemaking, Neudeutsch-Projekte, wo wir in den öffentlichen Raum gehen, auch wieder mit Akteurinnen und Akteuren, ganz unterschiedlichen aus der Stadtgesellschaft und versuchen, Potenziale von Räumen aufzuzeigen über Kunst und Kultur. Und das ganze Thema, auch wieder neudeutsche Night Governance, ist auch bei uns seit der Einführung des ersten deutschen Nachtbürgermeisters 2018, betreuen wir auch alle Nachtkulturakteure, insbesondere mit einem Fokus auf Clubbetreibende und Barbetreibende.
Und was will die Stadt Mannheim damit? Also worum geht es? Geht es quasi um eine Aufwertung des öffentlichen Raums oder geht es um wirtschaftliche Fragen?
Also zum einen geht es um wirtschaftliche Fragen, weil Kultur- und Kreativwirtschaft ist halt auch ein Wirtschaftssektor. Also wir sind natürlich auch darum bemüht, dass die Akteure hier bestmöglich arbeiten können und wertschöpfen können. Das ist der eine Teil. Aber den anderen hatten wir ja auch schon anfangs angesprochen. Es ist immer auch in Mannheim ein klarer Bezug zur Stadtentwicklung da gewesen. Also wie kann Kultur und Kreativwirtschaft ein Motor für Stadtentwicklungsprozesse sein? Da geht es sehr viel, glaube ich, aber auch um sozusagen Räume zu geben für Experiment, fürs Ausprobieren, für neue Dinge erproben und letztlich auch um Innovation in ganz unterschiedlichen Kontexten, die wir immer wieder versuchen zu fördern, herzustellen und voranzutreiben. Und es geht nicht primär, würde ich behaupten, um eine Aufwertung, sondern es geht um die Schaffung von neuen Ideen und auch von neuen Lösungsmöglichkeiten. Und die versuchen wir über Kultur und Kultur- und Kreativwirtschaft immer wieder anzutreiben, zu perspektivieren und neue Dimensionen aufzumachen.
Und neue Lösungsmöglichkeiten, das heißt, es gibt immer ein Problem und die Suche nach einer Antwort darauf, ja?
Ja, also ich denke, wenn wir jetzt zum Beispiel auch die großen gesellschaftlichen Probleme in den Blick nehmen, wie die Nachhaltigkeit, dann sind das ganz, ganz komplexe Probleme, die aus unserer Auffassung nur gelöst werden können, wenn ganz unterschiedliche sogenannte Stakeholder-Gruppen zusammenarbeiten. Also wenn ich Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen, auch Wissen zusammenbringe und das auch auf eine strukturierte Art und Weise mache, dann habe ich relativ hohes Potenzial, dass ich in einem prototypischen Verfahren immer näher zu einer tragfähigen Lösung komme. Und solche Prozesse versuchen wir in unterschiedlichen Kontexten anzutreiben und zu unterstützen.
So, wir müssen gleich natürlich noch über diesen Begriff gemeinwohlorientiert sprechen, aber wo wir bei den Prozessen waren, Herr Hasbach, Sie sind ja jemand, der da auch anscheinend unkonventionelle Wege geht. Also wie kurbeln Sie denn Kreativität an?
Ja, spannend. Also genau, meine Perspektive auf Kreativität ist, dass man spielerische Rahmenbedingungen schaffen muss, damit Menschen sich auf einer anderen Ebene letztendlich begegnen, als sie es sonst tun würden. Und das ist was, deshalb habe ich das Innovationsspiel Moonshot entwickelt, deshalb habe ich dann Play for Business auch gegründet, weil es gerade in dieser Problemlösungssituation häufig so ist, dass du unterschiedliche Personengruppen hast, die sollen gemeinsam ein Problem lösen und haben aber das Gefühl, die Antwort schon zu haben, bevor es an die Problemlösung zugeht. Also vielleicht nicht die Antwort, aber sie haben schon Perspektiven voreingenommen. Das kennt man, glaube ich, sehr häufig, wenn man irgendwie sagt, Mensch, ich will das so von so lösen, ohne dass man sich eigentlich in diesem Prozess schon wirklich offen begeben hat. Und im Spiel sind wir plötzlich mutiger, sind wir experimentierfreudiger. Und deshalb braucht es letztendlich für eine Offenheit, für die kreativere Ideenentwicklung, helfen spielerische Räume sehr, sehr stark, um da das Level tiefer zu kommen, um da auch schnellere und bessere Lösungen letztendlich dann auch hervorzuzaubern, die dann plötzlich in so einem Flow, wo man gar nicht merkt, dass ich gerade ernsthaft versuche, etwas zu lösen, plötzlich auftauchen. Und man dachte, das ist dann nur ein Nebenabfallprodukt gewesen von einer Lösung, die ich irgendwie ganz anders entwickeln wollte. Solche Rahmenbedingungen helfen extrem, wenn man auch im Bereich Stadtentwicklung, auch dort haben wir das Insights eingesetzt, das ist ein Ansatz, der häufig noch zu kurz kommt.
Ja, ich denke jetzt gerade so an den Coaching-Bereich, wo ja auch so Begriffe wie Design Thinking so sich verbreitet haben, wo man auch irgendwie über so eine, ich weiß nicht, ob das ein spielerischer Zugang ist, aber zumindest der Versuch, zu Lösungen zu kommen, indem man ja über nicht Vorgegebenes dahin gelangt, sondern einfach, also intuitiv vielleicht eher arbeitet. Also können Sie mit dem Vergleich was anfangen?
Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite würde ich sagen, das, was wir vielleicht auch machen, ist schon Post-Design Thinking. Weil Design Thinking immer von diesem klassischen, es gibt ein Problem, das hatten Sie ja gerade auch den Herrn Rauch gefragt, und es wird jetzt alles, alle Ressourcen darauf gebracht, Lösungen für dieses Problem zu finden. Und dann werden Nutzerinnen befragt und man macht das möglichst genau und dann hat man Prototypen entwickelt und dann macht man Design Thinking. Und das Problem ist, dass dieser Prozess aber immer wieder der gleiche ist, ne? Also wir haben diesen 5-Schritt und am Ende sagen wir, haben wir Innovation. Dass das nicht funktionieren kann, ist klar, wenn man sich nochmal überlegt, dass wir immer wieder in den gleichen 5-Schritt letztendlich machen und dass wir halt versuchen, Probleme zu lösen. Und es ist sehr nachvollziehbar, dass das ein kreativer Antrieb ist. Aber wenn die Probleme noch gar nicht so klar sind, dann muss man sich derer erst gewahr werden. Und das funktioniert häufig im Spiel. Und deshalb ist das, würde ich wirklich sagen, dass das, was wir machen, andockbar ist und wichtig mit Design Thinking, aber durchaus darüber hinausgeht.
Okay. Und Herr Rauch, bei Ihnen, wie entstehen da kreative Prozesse?
Wir versuchen auch teilweise mit offeneren Prozessen zu arbeiten, wo wir versuchen, künstlerisches Denken in unternehmerische Kontexte zu bringen, weil wir festgestellt haben, dass Künstler und Kreative ganz anders denken als beispielsweise Kaufleute oder Ingenieure. Also viel weniger linear und sehr viel stärker auch assoziativ und auch mit Unplanbarkeit und Ungewissheit, was ja eine der größten Herausforderungen in unserer Gesellschaft und auch in der Wirtschaft sind, tendenziell besser umgehen können, weil natürlich, wenn ich in einem künstlerischen Prozess bin, ich mich immer in einem offenen Prozess befinde. Also ich nicht weiß, wo ich am Ende bei rauskomme, mich aber trotzdem mit einer gewissen Haltung in diesen Prozess begebe und in den meisten Fällen ja auch was dabei rauskommt, was durchaus brauchbar ist, was sinnvoll ist und was weiterentwickelt werden kann. Und diesen Transfer vom künstlerischen Denken in unterschiedliche Kontexte versuchen wir bewusst zu fördern und da Mehrwerte zu generieren.
Auch da ist mir ein starkes Ja aus der Seele entfahren, gerade als es darum ging zu sagen, wie müssen wir eigentlich fördern? Vielleicht kommen wir dahin noch und wie sehen eigentlich diese Förderprogramme aus? Und dass die häufig das Problem haben, dass zum Start gesagt wird, was das Ergebnis sein muss. Auch das ist eine Paradoxie in der Förderlandschaft, die es aufzulösen gilt, wenn man versuchen möchte, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Menschen maximal kreativ sein können. Es nennt sich dann klassisch offene Innovationsvorhaben, ergebnisoffene Innovationsvorhaben, die dann auch wirklich noch mehr in den Fokus zu nehmen.
Herr Rauch, gibt es solche ergebnisoffene Innovationsvorhaben in Mannheim auch?
Das ist unheimlich schwierig, weil es sozusagen auch keine eigentlich Förderlogiken oder Förderkonstrukte geben. Und da gebe ich auch Herrn Asbach total recht, die tatsächlich in der Konsequenz ergebnisoffen sind und die sozusagen auch ein Scheitern als legitimes Ergebnis dann annehmen würden. Das ist ja ganz stark auch in Kulturförderkonzepten eingeschrieben, dass in der Kultur ja eigentlich immer per se alles ein Erfolg ist. Ja, ist ja so. Es muss ja sozusagen dem Fördergeber immer plausibilisiert werden, dass das alles ganz toll war, dass mehr Leute da waren und es noch erfolgreicher war als im letzten Jahr. Ich glaube, Innovation ist über solche Logiken nur schwierig herzustellen. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, wirklich in den Förderlogiken umdenken und auch, um wirklich ergebnisoffen arbeiten zu können und auch scheitern muss in Innovation zwangsläufig ein mögliches Ergebnis sein. Das Entscheidende ist ja, glaube ich, nur, was man aus diesem Scheitern dann lernt. Also mache ich es im Zweifel beim nächsten Mal besser? Was würde ich anders machen? Was habe ich daraus gelernt? Das sind, glaube ich, wichtige Aspekte. Und ein Aspekt ist mir, glaube ich, auch noch in Bezug auf Stadtentwicklung unheimlich wichtig. Da sehe ich auch noch total viel Luft nach oben, was die Integration von Kulturschaffenden und Kreativen angeht. Ich habe jetzt in der täglichen Arbeit hier in Mannheim aufgrund meiner Position sehr viel mit Architekten und Stadtplanern auch zu tun. In den seltensten Fällen ist es aber so, dass proaktiv, auch wenn sozusagen kulturelle und kreative Räume eigentlich entwickelt werden sollen, die Kreativen direkt eingebunden werden. Insbesondere von Beginn an in Planungsprozessen. Das hat oftmals aber ganz triviale Gründe, weil natürlich solche Prozesse sehr langwierig sind und ich natürlich die Person entsprechend auch honorieren bzw. entlohnen muss. Dafür sind meistens keine Mittel da. Also auch da wäre ein Ansatz zu schauen, wie kann ich denn, wenn ich insbesondere Kultur und Räume für Kreativität entwickeln möchte, die ja zentral sind für dynamische und resiliente Quartiere, wie kann ich sicherstellen, dass Kulturschaffende und Kreative von Anbeginn an mit involviert werden können, um dann auch Räume zu entwickeln, die, glaube ich, nachhaltiger und effektiver sind, als wenn man das versucht, im Nachhinein herzustellen. Also ich bekomme häufig Anrufe von Kolleginnen und Kollegen, wenn man was entwickelt hat, aber dann sich die erhoffte Dynamik nicht einstellt, dann sollen das die Kreativen doch bitte irgendwie richten. Klar, kann man machen, machen wir auch, aber sozusagen der eigentliche und, glaube ich, effektivere Weg wäre, die Kreativen gleich von Anbeginn an in Planungsprozesse mit zu integrieren.
So, wie kann man da umsteuern? Also an wen richtet sich diese Forderung oder diese beiden Forderungen? Zum einen die Förderprogramme umstrukturieren, offener gestalten und zum anderen die Kreativen von Anfang an mit zu integrieren. Also an wen richtet sich diese Forderung?
Also ich hätte da einen Gedanken, den Sie vorhin auch schon angesprochen hatten, und es geht da um die Einstellung in den Verwaltungen selbst, dass man dort anfängt und sagt, ne, warum sind die Gelder nicht da? Weil man im Prinzip einen Personalstock hat, den man dann auch natürlich bezahlen muss. Und dann sind die Gelder für zusätzliche Menschen häufig nicht da. Aber wahnsinnig wichtig, wenn man sagt, wir wollen das mitdenken, wir wollen Kultur- und Kreativwirtschaft mitdenken, dann kann man auch gewisse Stellen durch Leute besetzen, die eben nicht klassisch verwalterische Ausbildung haben, sondern Quereinsteigerinnen sind. Das wird in einen Bereich wirklich in der Akquise, in der Personalakquise, ja eine ganz andere Dynamik reinbringen.
Und also Till Hasbach in die Stadtverwaltung, ja?
Warum nicht? Ich habe da ein Beispiel, ich habe das vergessen zu nennen, aber Rafael Laguna de la Vera, Geschäftsführung der Agentur für Sprunginnovation aus Leipzig, hat in seinem Buch letztes Jahr rausgekommen, davon geschrieben, dass die klassische Förderung auch so ein bisschen ausgedient hat und dass man überlegen sollte, ob man nicht eigentlich viel mehr als Staat mutig einkauft, dass man Produkte einkauft, die es noch gar nicht gibt und dass man dadurch fördert, weil das ist für Unternehmen viel, viel motivierender, als letztendlich dann so einen Förderkatalog abarbeiten zu müssen und dann die Stundenzettel schreiben zu müssen. Ich selbst bin in einem Förderprogramm und weiß, wie aufwendig das ist und wie wenig Spaß das ist. Und am Ende ist es natürlich wichtig und schön, man bekommt das Geld und die Unterstützung, aber es fühlt sich nicht so gut an. Und ich fände es viel toller, wenn irgendwie eine Behörde bereit wäre und sagt, okay, ja, wir kaufen einfach, zack, wir kaufen deine Spielelösung im Vorfeld ein. Das ist keine klassische Förderung. Und da guckt auch niemand, wer wann wie viel arbeitet. Aber das Ergebnis ist ein ähnliches auf finanzieller Ebene und auf so Motivationsebene ist es ein gnadenloser Unterschied.
Wir müssen jetzt über diesen Begriff gemeinwohlorientiert sprechen. Also, das hört sich zunächst ja alles total gemeinwohlorientiert an, wenn man eben die Menschen aus der Stadt mit in diesen kreativen Prozess reinholt. Aber ist es per se auch? Oder was heißt eigentlich gemeinwohlorientiert agieren?
Also ich glaube, Kulturwirtschaft und Kreativwirtschaft ist nicht per se gemeinwohlorientiert, nicht notwendigerweise, ist sie aber in vielen Fällen. Und ich sehe da auch sozusagen die Grenzen zu sowas wie Social Entrepreneurship zunehmend verschwinden, was ich auch mit großer Begeisterung wahrnehme. Und ich bin seit einigen Jahren als Jurymitglied auch bei den Kultur- und Kreativpiloten dabei. Und ich nehme da immer wieder fest, bei den Unternehmen, die ich da kennenlernen darf, dass eine gewisse Wertehaltung da eigentlich ein ganz zentraler Aspekt ist. Also es ist kaum noch ein Unternehmen anzutreffen, die nicht wirklich wertegetrieben sind und die auch komplett im gesamten Geschäftsmodell mit integriert sind. Beispielsweise, dass jetzt in der Designwirtschaft oder in der Textilwirtschaft auf Nachhaltigkeitsaspekte ganz zentral geachtet wird. Also ich kenne kaum noch textilwirtschaftliche Unternehmen beispielsweise, die nicht Nachhaltigkeit als ganz zentralen Aspekt mit berücksichtigen und entsprechend produzieren und auch wirtschaften oder das zumindest versuchen. Ein Aspekt wollte ich nochmal ansprechen, der sozusagen implizit die Kulturwirtschaft als gemeinwohlorientiert, glaube ich, ausweisen würde, ist über die Funktion von Kultur an sich. Also Kultur hat ja Fähigkeiten, die es andere Bereiche vielleicht nicht haben oder nicht in dem Ausmaß, dass es Menschen zusammenbringen kann, dass es Dialoge herstellen kann, dass es auch ein Brückenbauer ist zwischen ganz unterschiedlichen kulturellen Sphären. Und ich glaube, das ist letztlich ein ganz wichtiges Mittel, was man einsetzen sollte, auch in Stadtentwicklungsprozessen. Weil was Kultur, glaube ich, besser als fast jede andere Branche kann, ist gewisse Dinge erfahrbar machen. Auch beispielsweise die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind ja vergleichsweise abstrakt für viele Menschen. Aber ich glaube, Kultur und Kultur- und Kreativwirtschaft könnte sehr viel daran arbeiten und auch sehr viel erreichen, diese Ziele greifbar, erlebbar und auch direkt erfahrbar werden zu lassen. Und ich glaube, das ist ein enormer Mehrwert der Kultur- und Kreativwirtschaft, den man noch viel stärker auch in urbanen Transformationen und Stadtentwicklungsprozessen mit bedenken und mit einbauen sollte.
Mhm. Kultur als Brückenbauer. Ich würde da ja fast mal ein Fragezeichen dahinter tun. Welche Form von Kultur baut Brücken? Oder welche Form von Kultur tut das nicht? Also wenn ich jetzt mal an den klassischen Opernbesuch denke, wüsste ich jetzt nicht, wohin da eine Brücke geschlagen wird.
Ich glaube, die Brücke wird immer dann gebaut, wenn man bereit ist, außerhalb seines klassischen Bereichs letztendlich zu arbeiten. Also es ist schon richtig, wenn ein Opernsänger oder eine Oper letztendlich dann Opern macht, dann werden da nicht mehr Brücken gebaut, als eben beim Rezipienten des Opernbesuches und bei den Akteuren. Aber wenn dann, ich habe jetzt ein Beispiel im Kopf, was kommt, es wurde mal eine Oper eingesetzt oder einige Opernsänger, die bei Sky ein Fußballspiel dokumentiert haben, als Oper. So, und da fängt es an, spannend zu werden, ne? Da hört man sich das an und vielleicht findet man das gar nicht gut. Ich glaube, Sky hat das auch als Alternative zum klassischen Kommentator angesetzt. Aber immer dann, wenn ich irgendwie versuche, so ein bisschen über, nicht über den Tellerrand, sondern über meine Branche denke, dann baue ich natürlich eine Brücke, nämlich zu einer anderen Branche letztendlich hinauf. Und da ist dann der Bereich, der dann auch anfängt, spannend zu werden. Und dann werden die Brücken auch groß, lang, fest und man weiß gar nicht, wo die letztendlich hinführen. Spannend, ja, auf jeden Fall.
Ich würde aber trotzdem auch Sie, Herrn Hasbach, gerne noch mal fragen, ob diese Antwort nach der Frage der Gemeinwohlorientierung mit Kultur als Brückenbau sozusagen für Sie auch beantwortet ist. Also ist die Leistung der Kultur- und Kreativwirtschaft, was die Frage nach Gemeinwohlorientierung betrifft, der Brückenbau?
Ich glaube, es ist mehr noch als das. Der erste Gedanke, den ich im Kopf hatte, war das Triple-Bottom-Line-Modell, wo es darum geht, dass man gleichermaßen ökonomisch nachhaltig sein muss, dass man sozial nachhaltig sein muss und dass man aber auch, ja, ökonomisch und ökologisch, also dass sich diese drei, ne, sozial, ökologisch, ökonomisch, nur wenn alles drei wirklich vorhanden ist, reden wir wirklich von nachhaltigen Unternehmen und mein Verständnis davon ist dann auch von gemeinwohlorientierten Unternehmen. Das tut sich dort nicht viel. Und das, da würde ich ihm auch zustimmen, ist häufig schon in der DNA der Kultur- und Kreativwirtschaftsunternehmern so angelegt, dass die so denken. Manchmal fehlt vielleicht eher sogar der wirtschaftliche Bereich, dass man sagt, okay, man hat irgendwie einen hohen Zweck, man will soziale und ökologische Ziele erreichen, aber vergisst dann auf dem Weg manchmal, wie man die dann auch wirklich wirtschaftlich nachhaltig aufstellt. Wenn man das nicht macht, dann fallen ehrlicherweise auch beide anderen Aspekte dann nachhaltig runter. Das heißt, da würde ich irgendwie dieses Modell nochmal hinzuführen wollen.
Das war Stadtradar, der Debattenpodcast, Folge 12. Kreative Allianzen, wie können Kunst und Kreativwirtschaft gemeinwohlorientiert Stadtentwicklung? Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen fürs Mitmachen. Das war Till Hasbach, Unternehmer der Kreativwirtschaft und bis vergangenes Jahr im Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes, sowie Matthias Rauch, Leiter des Bereichs kulturelle Stadtentwicklung und Kultur und Kreativwirtschaft bei Next Mannheim. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Danke für die Einladung.
Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.